Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Richtig schön, bei euch wieder mal in Crailsheim sein zu dürfen. Ich war jetzt so ein bisschen mehr als anderthalb Jahre auf dem Missionsfeld draußen. Das heißt, es ist so ungefähr zwei Jahre her, als ich das letzte Mal hier war. Vielen Dank für die Einladung, dass ich bei euch sein darf. Auch heute Morgen ein bisschen was über die Missionsarbeit in Norduganda und Südsudan vorstellen darf. Ich habe euch auch ein paar Bilder mitgebracht, bevor wir dann zur Predigt übergehen. Genau, ich darf da einfach mit der Missionsarbeit direkt starten, wenn wir die PowerPoint anschmeißen können. Also ich arbeite für eine Missionsgesellschaft, das heißt Liebe in Aktion. Das ist ein Teil von der Ecclesia Kirchen. Und der Schwerpunkt von meinem Dienst liegt beim geistlichen Dienst, das heißt pastorale Ausbildung, Bibelschulunterricht, Jüngerschaft und Evangelisation zum Teil auch. Und wir machen aber auch ein paar soziale Projekte. Das werde ich euch heute Morgen zum Teil vorstellen. Die Zeit reicht leider nicht, um alles zu machen. Aber einen guten Überblick werdet ihr da schon bekommen. Das erste Bild ist von einer Bibelschule in Pakwach, so heißt die Stadt. Und es ist eine relativ neue Bibelschule, die dort gegründet worden ist. Ist noch ein bisschen am Entwickeln. Und das Problem oft in diesen Ländern ist, dass Armut immer noch ein großes Thema ist. Das heißt, die Gemeinden und auch die Pastoren haben nicht die finanziellen Mittel, um sich eine Bibelschulausbildung zu leisten. Und das heißt, ja, die theologische Grundlage ist noch nicht wirklich da. Also sie sind leidenschaftlich, die machen auch einen guten Job, werden auch davor als Pastoren eingesetzt. Aber es ist ein unglaublich großer Segen, wenn sie da eine theologische Grundlage bekommen können für ihren Dienst. Und das machen wir dort ein bisschen mit diesen Leuten. Man sieht, das sind nicht alle die Jüngsten dort. Manche sind schon gestandene Leiter und holen das halt nach. Und nächstes Jahr fangen wir da auch ein Sponsorship-Programm an. Wir werden 10 Leute Sponsorships anbieten, unter anderem auch vom Kongo, weil diese Bibelschule echt direkt an der Grenze ist, so ein paar Kilometer weg. Und eben auch Uganda damit integrieren und in der Hoffnung, dass wir Bewegungen so einfach beeinflussen können, positiv, und ihnen diese Grundlage geben können. Das nächste, wir machen auch viel im Flüchtlingslager der Südsudanesen. Das ist eine Jüngerschaftsarbeit, die wir dort angefangen haben. Man merkt, da sind auch viele Kinder mit am Start, was der Hammer ist, weil die auch nicht immer was zu tun haben. Und deswegen setzen sie sich halt rein und hören zu. Das ist super. Und das sieht immer bei mir etwas ähnlich aus. Ich gehe in eine Gegend rein. Und für eine Woche, ich bin dann unterwegs mit ihnen, tagsüber findet der Unterricht statt und abends, wenn ich nicht vergesslich geworden bin, ja, mit meinen 30 Jahren, das kann mal vorkommen, und ich meinen Beamer dabei habe und Lautsprecher, dann gibt's einen Film. Also das sind so uralte Bibelfilme, die würden wir heute in Deutschland nie mehr gucken, weil die so, naja, von der Qualität nicht auf die neuesten Standards sind. Aber das feiern die, weil es einfach was Neues für sie ist. Das kriegen sie nicht jeden Tag mit und einfach ja eine schöne Erfahrung für sie. Und es gibt natürlich auch Herausforderungen, wie ihr euch vorstellen könnt. Zum Beispiel mit der Pünktlichkeit. Ich weiß, Afrika, Pünktlichkeit, Klischee ein bisschen. Stimmt tatsächlich. In den Großstädten viel, viel besser geworden. Gottesdienst, wenn sie sagen, fängt um 9 an. Es fängt um 9 an. Das ist Wahnsinn. Aber so im Dorf, wo ich unterwegs bin oder im Flüchtlingslager, ich sag denen, hey Leute, wir fangen um 8 oder 9 an. Und ich komme dann um 10, weil ich weiß, da ist noch keiner. Und dann, bis die gekommen sind und gefrühstückt haben, ist es 11 oder 12. Und dann um 15 Uhr ist es so knallerheiß, da will man nichts mehr machen. Also man hat da sehr geringen Zeitfenster, wo man effektiv was machen kann. Zumindest in den Gegenden, die etwas näher gelegen sind, wo ich wohne, haben wir ein bisschen umgestellt. Ich hole die alle zu mir. Wir haben dort nämlich eine technische Schule von Uganda im Visier aus. Meine Eltern haben das gegründet. Die übernachten dann in der Schule und das ist dann effektiv, merken wir. Weil die können morgens nicht irgendwie auf ihr Ackerfeld gehen und irgendwas pflanzen, sondern sind direkt dort. Sie sind gezwungen, mir zuzuhören von morgens bis abends. Und das ist dann viel, viel effektiver, merken wir. In Gegenden, die weiter weg sind, ist es schwierig. Ihr arbeitet nämlich so im ganzen Norden Ugandas von Ost nach West. Das ist nicht überall möglich, aber wir machen dann einfach das Beste draus, wo das dann einfach so ist. Das nächste Bild ist so eine andere Herausforderung. Das ist mein Hotel in manchen Gegenden, so im Flüchtlingslager. Es gibt wahrscheinlich schon Hotels, Ich weiß aber nicht, ob ich dort schlafen will. Also wie zerstochen mein Rücken dann sein wird von Flöhen und Läusen und was auch immer und Ratten. Ich will da nicht hin. Auf jeden Fall, so sieht es dann bei mir aus. Ich zelt bei den Leuten und ich nehme dann auch manchmal andere Zelte mit für die anderen Pastoren, die mich begleiten. Es ist nicht unbedingt gut für den Rücken, aber für die Gemeinschaft ist es super. Okay? Also so sieht es manchmal aus. Und das nächste Bild ist so das letzte vom pastorale Ausbildung, was das angeht. Und zwar ein großes Thema bei denen ist Bibeln. So in Deutschland, wir kennen das von Pastoren hier, wir haben fast alle so eine persönliche Bibliothek. Okay, ist vielleicht nicht so groß wie die Frankfurter oder Münchner Bibliothek, aber so eine kleine persönliche Bibliothek mit Kommentaren und Büchern, Inspiration zu holen und all diese Sachen, das haben die dort nicht. Manches Mal haben sie nicht mal eine eigene Bibel. Und deswegen versuche ich immer, wenn ich so Dienste mache, Bibeln in der Stammessprache mitzubringen, wenn die vorhanden sind. Oder auch dann gerade für die Pastoren und Leiter solche Studienbibeln, wie ihr dort sehen könnt. Und ich bin sehr dankbar, dass wir amerikanische Missionare bei mir haben in der Stadt, wo ich wohne. Und die haben containerweise eingeschifft und die verkaufen das mir dann für 1,25 Euro das Stück, wo die normalerweise so 20 Euro kosten. Also da bin ich unglaublich dankbar für sowas. Und für die Pastoren ein Riesensegen, einfach so eine Studienbibel, was die meisten von uns wahrscheinlich irgendwo zu Hause einfach rumliegen haben. Und das ist für sie einfach, sie können nachschlagen, wenn sie Fragen haben, ein paar Kommentare lesen, ein Riesensegen für ihren Dienst dort. Also so versuchen wir sie auch praktisch auszurüsten. Das nächste ist, so sieht bei uns die Evangelisationen aus. Man geht raus, stellt so riesen Lautsprecher auf, die vielleicht gemietet sind oder die Gemeinde gehören. Und die Gemeinde singt und tanzt dann und ich singe. Das Tanzen überlasse ich die. Ich kann das nämlich nicht so gut. Und das lockt auf jeden Fall alle Leute an. Das machen wir dann so auf dem öffentlichen Marktplatz oder auf dem Fußballplatz, wie es eben hier ist. Die Leute kommen, hören das Evangelium und ich versuche dann immer so ein paar junge, angehende Pastoren mitzunehmen, damit sie auch ran können, auch so ein bisschen begleiten in dem Bereich. Und man erlebt schon, dass immer wieder ein paar Leute zum Glauben kommen. Das sind jetzt nicht die Massen, okay? Das ist nicht wie bei Reinhard Bonnke, wo tausende Leute nach vorne kommen oder so. Es sind vielleicht zwei. Und trotzdem lohnt es sich für diese zwei rauszugehen, immer wieder zu versuchen, da was zu erreichen. Und deswegen ist Jüngerschaft ein wichtiger Teil von meinem Dienst, damit diese Leute, die neu zum Glauben kommen, auch was haben an der Hand. Und das machen wir gerade mit den Pastoren und Leitern, damit sie diese neuen Leute in die Gemeinde integrieren können und auch die Grundlagen weitergeben können. Das ist also einfach ein bisschen vom geistlichen Dienst. Wir haben dann auch praktische Dienste, sage ich mal. Das ist die technische Schule in Moyo. Wie gesagt, wurde von meinen Eltern in 2012 gegründet. Und es gibt dort so verschiedene Lehrgänge, die haben sogar aufgestockt. Also nicht nur Schreiner, Maurer, Friseur und so, sondern es gibt mittlerweile auch Bäckerei und Motorradreparatur, Agrarwirtschaft und all diese Sachen. Und ich erzähle euch einfach zwei Geschichten von dieser technischen Schule oder von Leuten, die dort waren. Das ist das nächste Bild. Und zwar dieser junge Mann heißt Alfred. Okay, das spricht man natürlich nicht so aus, aber für uns Deutsche, Alfred. Und er ist Südsudanese, er wohnt im Flüchtlingslager, macht den Maurerlehrgang. Und seine Situation ist eigentlich, was viele Flüchtlinge erleben. Das Problem ist, im Südsudan ist immer noch nicht wirklich Frieden. Es ist besser geworden, aber es gibt immer noch vereinzelt Gefechte. Und im Flüchtlingslager aber ist das Leben noch mal herausfordernder geworden, weil die UN immer wieder die Essensrationen gekürzt hat. Ich glaube, ihnen gehen einfach die Mittel aus. Und die haben das immer wieder reduziert. Und dieses Jahr im Mai haben sie die Flüchtlinge in drei Gruppen eingeteilt. So in den ersten zwei Gruppen sind Leute, die Menschen mit Behinderungen oder ältere Menschen oder Kinder, also Leute, die sich nicht selber versorgen können. Und die werden prozentual noch versorgt. Aber die letzte Gruppe ist im Prinzip Leute, die arbeiten können. Und die sagen, hey, wenn du arbeiten kannst, geh arbeiten und hol dir Essen. Hört sich für uns eigentlich nicht schlecht an, macht Sinn. Wenn du arbeiten kannst, ja, dann arbeite, verdiene dir was zu essen. Problem ist nur, es gibt nicht viele Arbeitsmöglichkeiten. Viele von denen sind Bauern. Und das, was sie bekommen haben, ist ein Land, was 50 Quadratmeter ist. Und ist an sich gut für ein Flüchtlingslager, die sind nicht zusammengepfercht. Aber wenn du auf 50 Quadratmeter deine Hütten bauen musst, deine Sanitäranlagen und dann noch was anpflanzen zum Essen, das reicht im Leben nicht aus. Und deswegen auch in der Familie von diesem jungen Mann, seine Mutter und die Kinder wohnen im Flüchtlingslager. Der Vater geht immer wieder zurück in den Südsudan, auch wenn es gefährlich ist, zu versuchen, dort sein Land zu bewirtschaften, um irgendwie Essen zu bekommen für seine Familie. Also die Lage ist einfach unglaublich schwierig momentan, die Spannung, in denen diese Leute stehen, zu überleben und Essen zu bekommen für sich selbst. Und deswegen wollen wir auch solche Ausbildungen anbieten, weil wir merken, es hilft den Leuten zumindest ein bisschen extra Geld zu bekommen, um sich zu versorgen. Das nächste Bild, das ist Jeanette. Sie hat die Ausbildung bei uns zur Schneiderin absolviert, wie man sehen kann. Und das ist auch ihr Laden. Und wir gehen manches Mal solche Leute besuchen nach der Ausbildung, einfach zu gucken, wie läuft's denn gerade bei euch? Funktioniert es überhaupt? Ich muss sagen, Jeanette ist eine sehr tüchtige Geschäftsfrau und sie hat uns ein bisschen Einblick gegeben in ihre Buchhaltung. Also es ist nicht kompliziert, waren so drei Punkte, die sie genannt hat. Und zwar, sie sagt, die Miete für meine Nähmaschine kostet 3,75 Euro im Monat. Okay, das ist also nicht die Welt für uns. Die Miete für diesen kleinen Geschäftsraum im Monat ist 2,50 Euro und die monatlichen Einnahmen sind dann 12,50 Euro bis 17,50 Euro. Rechne das dann weg, was du ausgibst, dann hast du im Monat 10 bis 12 Euro. Also man denkt sich, hey, das ist eigentlich nichts. Lohnt es sich denn überhaupt? Natürlich muss man bedenken, sie ist im Flüchtlingslager. Das heißt, dort hat keiner wirklich Geld. Und von daher, wenn du mehr verlangst für deine Produkte, kriegst du auch nichts. Aber trotzdem hat sie uns gesagt, hey, das hat sich für mich gelohnt. Und zwar aus drei Gründen. Zum einen, vor der Ausbildung hatte ich genau 0 Euro. Also Euro hat sie nicht gesagt, sondern Uganda-Schilling, aber sie hatte nichts. Und jetzt hat sie zumindest das Wenige und kann damit schon ein bisschen was kaufen an Lebensmitteln. Also das ist ein Segen für sie. Und zweitens, sie hat gesagt, vor der Ausbildung saß sie nur rum und war nutzlos. Und ich bin kein Psychologe, okay, aber so viel weiß ich, wenn ein Mensch einfach nur rumsitzt und das auf Jahre hinweg und nichts tut, das ist total ungesund für die Psyche. Und deswegen ist es auch für sie ein Segen, dass sie einfach eine Arbeit hat und jeden Morgen aufsteht mit einem Zweck, okay, ich weiß, was ich zu tun habe, ich kann dorthin, ich kann arbeiten, ich verdiene Geld. Und drittens, wenn der Krieg vorbei ist und sie zurückgeht in den Südsudan, dann hat sie schon eine Lebensgrundlage, womit sie arbeiten kann. Also das ist auch ein bisschen Zukunftsperspektive, was total wichtig ist, wo sie dann mehr Geld verdienen wird, wenn sie eines Tages zurückgeht zu sich nach Hause. Wir haben aber auch angefangen, das ist das nächste Bild, so ein bisschen Startup-Kits mitzugeben. Also Jeanette war sehr initiativ, die hat gesagt, ich habe eine Ausbildung, ich miete mir eine Nähmaschine. Das haben nicht alle gemacht, sondern manche haben gesagt, okay, wir haben eine Ausbildung, keine Nähmaschine, ich sitze halt rum, bis eine Nähmaschine kommt. Und das war nicht so initiativ. Und das war bei vielen so. Und deswegen haben wir einfach, um das entgegenzuwirken, angefangen, Startup-Kits auszuteilen mit den grundlegenden Werkzeugen für den jeweiligen Bereich, wo du ausgebildet wurdest. Und da haben wir jetzt gemerkt, dass es viel effektiver ist, die Leute fangen an zu arbeiten, sie steigen ins Geschäftsleben ein. Das haben wir auch rückwirkend getan, also auch für Jeanette. Sie spart sich jetzt diese 3,75 Euro im Monat, was für sie doch ein beträchtlicher Betrag ist, wenn man so das ansieht. Also das ist auch ein Segen für die Leute, dass sie einfach junge Leute, die sich das nie leisten könnten, eine Ausbildung bekommen und dadurch eine Lebensgrundlage für ihre Zukunft. Ist einfach ein Segen für die. Das letzte Bild, das ist einfach ein Erfolg, würde ich sagen. Wir haben nämlich unsere Partnerschule im Flüchtlingslager und die Sudan Pentecostal Church hat es angefangen eigenständig. Es wurde aber geschlossen von der Regierung von Uganda, weil die gesagt haben, eure Gebäude sind einfach nicht gut genug. Die lokale Bevölkerung hat sich dann so beschwert bei der Regierung, hat gesagt, hey, ja, die waren nicht gute Gebäude, aber das war eine Schule. Wo sollen wir dann jetzt unsere Kinder hinschicken? Die anderen Schulen waren überfüllt und so weiter. Und die Regierung hat es dann wieder aufgemacht, aber mit der Auflage, ihr müsst an euren Gebäuden arbeiten. Und dann sind wir als Liebe in Aktion einfach reingekommen und haben gesagt, okay, wir helfen euch ein bisschen. Und wir haben diese zwei Sanitäranlagen mit Toiletten und Duschen hingebaut und das Klassenzimmer mit drei Klassenzimmer und Lehrerzimmer drin. Das ist auch nicht das aktuellste Bild, habe ich leider nicht, aber die haben das mittlerweile auch schon verputzt und ich glaube, sie sind am Streichen, hoffentlich auch schon fertig. Das heißt, da bin ich total dankbar, dass alle Finanzen dafür reingekommen sind, die Schule läuft wieder, die haben gute Gebäude, womit die Kinder lernen können und die Regierung es hoffentlich auch jetzt offen lässt. Ist auch cool, weil einfach der Glaube dort weitergegeben wird. Das ist unsere Partnerkirche und ihnen ist es tatsächlich ein Anliegen, Jesus an die Kinder weiterzugeben, was noch ein größeres Bonus ist für mich als nur eine Schule. Genau. Nächstes Jahr, einfach nur als Information, wir werden auch im Südsudan eine Schule starten, mit dieser gleichen Partnerbewegung. Und das ist alles noch in der Planungsphase. Das Land wird gerade vermessen und die Architekten werden danach rangehen und die ganzen Gebäude planen. Von daher, es ist eine krasse Situation im Südsudan. In dieser einen Stadt, wo wir das machen wollen, waren mal über 20 Schulen und mittlerweile sind nur 3 offen. Und die, die offen sind, funktionieren auch nicht wirklich gut und sind trotzdem einige Kinder dort. Das heißt, wir wollen da einfach reinkommen, einen Unterschied machen und auch die nächste Generation von Südsudanesen, zumindest in dieser Gegend, prägen mit dem Evangelium, ihnen eine gute Grundlage geben, einfach im Bildungsbereich und dort ein Segen sein für dieses Land. Also ihr könnt gerne einen Flyer mitnehmen, das werde ich dann später irgendwo auslegen wahrscheinlich. Und das sieht so aus, nur damit ihr es wisst, da stehen ein paar Infos hinten drauf, falls ihr daran Interesse habt. Falls ihr mehr Infos wollt über die ganzen Projekte, ihr könnt euch gerne über diesen Link anmelden für den Rundbrief. Das kommt so 4-mal im Jahr, natürlich wenn ich in Deutschland bin nicht, aber sonst kriegt ihr dadurch alle Infos. Und ich sage am Ende einfach vielen, vielen herzlichen Dank an euch als Gemeinde, dass ihr diese Arbeit unterstützt, dass ihr für mich betet, aber das auch finanziell trägt. Ich freue mich einfach, dass wir gemeinsam das Reich Gottes bauen können und dass wir das weiterhin auch so tun können. Vielen Dank dafür. Ich darf, denke ich, einfach direkt in die Predigt übergehen und davor möchte ich einfach für uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen, dass du gegenwärtig bist, aber auch, dass du durch dein Wort zu uns sprechen möchtest. Ich bitte dich, dass du das jetzt segnest und dass du es benutzt, um unser Leben zu verändern. In deinem Namen, Amen. Ja, ich möchte mit euch über ein Vers ganz am Anfang vom Epheserbrief reden. Und das ist Epheser Kapitel 1. Wir lesen einfach Vers 1 bis 2. Epheser 1, Vers 1 bis 2. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus, Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also das ist ganz einfach, wie Paulus seinen Brief an die Gemeinde in Ephesus eröffnet. Er sagt, wer schreibt? Paulus, Apostel Christi. Und er sagt auch, an wen der Brief gerichtet ist, also an die Heiligen, die Gläubigen in Ephesus. Und dann fügt er in Vers 2 diesen Gruß hinzu, worum es mir heute Morgen geht. Er sagt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das, was ich spannend finde an dieser Begrüßung ist, dass du es in jedem einzelnen Brief finden wirst, den Paulus geschrieben hat im Neuen Testament. Und nicht nur bei Paulus, sondern auch bei manch anderen Aposteln, also zum Beispiel die Petrusbriefe, wirst du diese Begrüßung auch finden. Also Paulus hat ja 13 Briefe geschrieben und in 8 von diesen Briefen ist diese Begrüßung Wort für Wort genau das Gleiche. Und in den anderen 5 sind so kleine Variationen. Aber egal, was für Variationen da sind, 2 Punkte sind immer gleich. Er betont immer Gnade und Frieden. Und das fand ich einfach spannend. Wenn Paulus diesen Brief in jedem Brief wiederholt, dann muss es irgendwie für ihn wichtig sein. Und das ist nur die Frage, was bedeutet diese Begrüßung? Was hat es mit auf sich? Warum war es für Paulus so wichtig, dass er es in jedem einzelnen Brief geschrieben hat? Und das wollen wir uns anschauen. Man könnte natürlich sagen, ja, das hat sich halt so eingebürgert. Okay, wenn ich aus Uganda komme, es gibt auch so manche christliche Floskeln, die ständig wiederholt werden. Also wenn du im Gottesdienst reinkommst, jeder, der nach vorne kommt, um irgendwas zu sagen, fängt immer so an, praise the Lord. Preis dem Herrn. Und jeder kommt nach vorne, der Begrüßung macht, praise the Lord. Lobpreisleiter, praise the Lord. Der Zeugnisse macht, praise the Lord. Das geht ständig so weiter, das nervt irgendwann. Weil es einfach so eine Formel ist und da steckt nichts wirklich dahinter, finde ich. Natürlich sollte da was dahinter stecken, aber irgendwie komisch. Trotzdem, auch wenn das so war hier, dass diese Begrüßung einfach so eine Standardbegrüßung wurde, ich glaube, dass es einen Grund gibt, warum es zu einer Standardbegrüßung wurde. Das heißt, es wurde so oft wiederholt, es wurde so oft betont, dass es zu einer Standardbegrüßung geworden ist. Das zeigt schon die Wichtigkeit von dem Inhalt von dieser Begrüßung. Und was ich spannend hier finde, ist die Art und Weise, wie Paulus das ausdrückt. Er drückt es nicht so aus, als wäre das irgendwie ein Wunsch oder eine Hoffnung, was er hat für die Gemeinde. Also er sagt nicht, hey, ich wünsche mir, dass ihr Gnade und Frieden erlebt. Ich weiß es aber nicht wirklich, ob Gott das für euch tut. Ich weiß nicht wirklich, ob Gott das bei euch bewirkt. Sondern es ist, als ob er das über die Gemeinde verkündigt. Den Segen Gottes über die Gemeinde ausspricht mit dem Glauben und die Erwartung, dass Gott das auch tut. Und ich glaube, so um ein bisschen das zu verstehen, was Paulus hier tut, gibt es einen Text im Alten Testament, der uns da ein bisschen helfen kann. Und das ist im Buch 4. Mose, Kapitel 6, Vers 22 bis 27. 4. Mose 6, 22 bis 27. Der Herr sprach zu Mose, sag zu Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr die Israeliten segnen. Sprecht zu ihnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Also das ist ja sehr, sehr ähnlich, finde ich, zu dem, was Paulus im Neuen Testament tut. Gott befahl den Priestern, sprich diesen Segen über mein Volk aus. Und es war da auch kein Wunsch oder Hoffnung, vielleicht tut es Gott, vielleicht tut es Gott nicht. Sondern Gott sagt in Vers 27, sie sollen meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Was bedeutet es denn, den Namen Gottes auf das Volk zu legen? Ich war ja Missionarskind, ich bin in Kenia aufgewachsen, bin aufs Internat gegangen und es gab ja viele hunderte Schüler. Wir hatten dort Wäsche, wir müssen unsere Wäsche abgeben zum Waschen. Wie hältst du die Wäsche auseinander? Okay, meine Eltern mussten überall bei meinen Kleidern so Namensbänder einnähen. Okay, also Hosen, Socken, alles. Überall war mein Namensband. Was hat dieser Namensband aufgezeigt? Es zeigt, diese Klamotten gehören mir. Und genau das ist es, wenn der Name Gottes auf das Volk liegt, es zeigt, es ist sein Volk und er ist unter ihnen gegenwärtig. Weil der Name Gottes, es geht nicht nur um den Namen, sondern der Name Gottes steht für seine Person. Das siehst du in den Psalmen, oder? Die sagen immer, wir preisen den Namen Yahwehs. Es geht nicht darum, dass sie seinen Namen preisen an sich, das was dort geschrieben steht, sondern sie preisen ihn, seine Person. Und auch hier, wenn der Name Gottes auf das Volk liegt, es ist sein Volk, er ist unter ihnen gegenwärtig, seine Person ist dort. Und deswegen verspricht Gott, weil das so ist, weil er diesen Segen ausspricht, weil es mein Volk ist, weil ich gegenwärtig bin, deswegen werde ich tun, was ihr dort ausspricht. Und das ist das, was Gott hier tun möchte. Denk daran, was Paulus gesagt hat. Paulus sagt, Gnade und Frieden sei mit euch. Und diese zwei Dinge finden wir auch in diesem aaronitischen Segen. Vers 25, der Herr sei dir gnädig. Vers 26, der Herr schenke dir Frieden. Also es ist sehr gut möglich, dass dieser Text tatsächlich der Hintergrund war für das, was Paulus tut und was die frühen Christen getan haben. Sie haben das reflektiert, was sie im Evangelium erlebt haben und das zu einer Standardbegrüßungsformel für die Gemeinde gemacht. Es basiert eben nicht auf das, was sie irgendwie erfunden haben oder gedacht haben, hey, was möchten wir, was Gott für uns tut? Nein, sie haben das Evangelium reflektiert und haben gemerkt, das sind Kernelemente. Darum geht es und das wollen wir über das Volk Gottes aussprechen, weil wir glauben, dass Gott es auch tun wird. Weil Gott es uns zugesagt hat, weil wir sein Volk sind. Und ich glaube, das ist der Grund, warum diese zwei Dinge für Paulus so wichtig waren. Gnade und Frieden sind zentrale Elemente, wenn es um das Evangelium geht. Und wir sind das neue testamentliche Volk Gottes und wir können erwarten, dass wir das auch erleben, weil wir sein Volk sind, weil er gegenwärtig ist unter uns. Das wollen wir einfach kurz anschauen, diese zwei Elemente. Wir fangen mit Gnade an. Was ist Gnade? Gnade ist ganz einfach die Güte Gottes erleben, obwohl du es nicht verdient hast. Gnade ist es, die Güte Gottes erleben, obwohl du es nicht verdient hast. Und das ist der zentrale Teil des Evangeliums. Wir werden aus Gnade gerettet und nicht aus Werken. Nicht aus irgendwelchen Leistungen, die wir bringen, sondern es ist aus seiner Gnade alleine. Die Bibel sagt, wir haben alle gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Und die Konsequenz daraus ist der Tod, Gericht. Römer 6, 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und ich finde es irgendwie spannend, diesen Vers kennen wir wahrscheinlich alle, der Lohn der Sünde ist der Tod, ist ein bekannter Vers, aber mir ist aufgefallen, wie das Paulus da formuliert. Der Lohn der Sünde. Und auch da im Text ist Lohn ein anderes Wort für Gehalt. Okay, man geht arbeiten, wir kennen das, du gehst arbeiten, am Ende des Monats, wie Nani gesagt hat, erscheint irgendwas auf unserem Bankkonto, unser Gehalt. Wir haben es verdient, weil wir gearbeitet haben. Und das ist so ein bisschen die Anspielung, denke ich, die Paulus hier macht. Er sagt, ihr habt euer ganzes Leben für die Sünde gearbeitet und jetzt wird euer Gehalt ausgezahlt. Es ist ziemlich hoch, es ist der Tod. Es ist die Ewigkeit getrennt von Gott in der Hölle. Das ist, was wir verdienen, weil wir für die Sünde gearbeitet haben. Und auch wenn wir es nicht verdienen, gibt uns Gott seine Gnade. Wir sollen als Sünder bestraft werden und trotzdem liebt uns Gott. Und trotzdem hat er seinen Sohn Jesus gesandt, um am Kreuz für uns zu sterben, um uns Vergebung zu bringen, um uns seine Gerechtigkeit zu schenken, um unsere Beziehung mit ihm wiederherzustellen. Wir empfangen den Heiligen Geist, wir empfangen das ewige Leben. All das sind Dinge, die ich nicht verdient habe. Und trotzdem gibt sie uns Gott aus seiner Güte. Und das ist der Wahnsinn. Das ist der Kern des Evangeliums. Römer 3, 23 bis 24 sagt, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Umsonst werden sie aber gerecht, dank seiner Gnade durch die Erlösung in Jesus Christus. Das Evangelium Jesu ist das Evangelium der Gnade. Aber wisst ihr, was ich interessant fand bei dieser Begrüßung, die Paulus zu jeder Gemeinde schreibt? Zu wem schreibt Paulus? Weil das, was ich gerade gesagt habe, hört sich ja sehr evangelistisch an, oder? Aber zu wem schreibt Paulus? Er schreibt nicht zu Leuten, die Jesus nicht kennen. Er schreibt zu den Heiligen in Ephesus. Er schreibt zu den Christen. Und deswegen, ich glaube nicht, dass was er sagen will ist, ihr müsst das Heil nochmal erleben. Bekehrt euch nochmal, erfahrt die Gnade Gottes nochmal auf diese Art und Weise. Nein. Ich glaube, was Paulus damit sagen will, ist, dass Gott uns nicht nur das Heil durch Gnade schenkt, sondern er befähigt uns auch weiterhin als Christen zu leben durch Gnade. Gnade ist nicht nur eine Erfahrung, die du am Anfang deines Lebens als Christ machst, sondern Gnade ist etwas, was dich durchs ganze Leben begleiten darf und begleiten tut. Die Gnade Gottes, die heute Morgen in unserem Leben am Wirken ist. Und ich möchte euch einfach zwei Beispiele hier aus der Bibel geben, wo das sichtbar wird. Es fängt nicht nur mit Gnade an, sondern es wird mit Gnade vollendet. Und so das erste Beispiel ist aus 2. Korinther Kapitel 12, die Verse 7 bis 9. 2. Korinther 12, 7 bis 9. Damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen. Ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, dass dieser Bote Satans von mir ablasse. Er aber antwortete mir, meine Gnade genügt dir, denn die Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Also hier sagt Paulus, er leidet von einem Dorn im Fleisch. Okay, was auch immer das gewesen ist, wahrscheinlich ein physisches Leiden, so wie ich das verstehe. Aber er betet und betet und betet und Gott sagt, nö, nehme ich dir nicht weg. Irgendwie eine schlechte Antwort. Mögen wir nicht, wollen wir nicht. Aber was Gott sagt ist, meine Gnade genügt dir. Also Paulus, ich nehme das Problem nicht weg, aber ich werde dir die Kraft geben, um weiterzumachen und mir zu dienen. Ich verlasse dich nicht. Auch wenn das Problem noch da ist, ich werde die Kraft geben, weiterzumachen. Das ist die Gnade Gottes, die heute in unserem Leben aktiv ist und Kraft gibt, nach vorne zu gehen, trotz allen Schwierigkeiten. Man sieht es auch in Titus Kapitel 2, die Verse 11 bis 13. Denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen Rettung zu bringen. Sie erzieht uns dazu, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden abzuweisen und besonnen, gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Als Menschen, die auf die beglückende Erfüllung ihrer Hoffnung warten und auf das Sichtbarwerden der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Also es gibt so eine Staffelung hier. Paulus sagt, die Gnade Gottes ist erschienen, ist sichtbar geworden, um was zu tun? Um Rettung zu bringen. Aber er hört nicht dort auf. Er sagt, sie erzieht uns. Die Gnade Gottes ist in gewisser Weise unser Lehrmeister im Alltag, die uns hilft, Gottlosigkeit abzulegen und Heiligkeit uns anzueignen. Es hilft uns, ein gottfürchtiges Leben zu führen. Und weil wir aus Gnade gerettet wurden, befähigt uns Gott nun aus Gnade weiterhin als seine Kinder zu leben. Und es ist ein absolut wahnsinniges Geschenk, was Gott uns da macht. Und ich glaube, das ist das, was Paulus auch über die Gemeinde ausspricht am Anfang von diesen Briefen. Er sagt, lasst Gott weiterhin Gnade über euer Leben ausgießen. Hey, Gott befähigt uns aus Gnade, als seine Kinder zu leben. Er befähigt uns durch Gnade, Versuchung zu widerstehen. Er hilft uns aus Gnade, ein Leben zu führen, was ihm gefällt. Er befähigt uns aus Gnade, durch Schwierigkeiten hindurchzukommen. All das ist von Gnade geprägt. Und Paulus sagt am Ende, als wir warten auf die sichtbare Erscheinung unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Er trägt uns bis zum Ziel aus Gnade. Wir kommen zum Frieden. Das ist das Zweite, was Paulus hier erwähnt. Gnade sei mit euch und Frieden. Und auch das ist ja ein zentraler Teil des Evangeliums. Aufgrund der Gnade, die wir in Christus Jesus erleben, haben wir Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 10 sagt Paulus, dass wir eigentlich Feinde Gottes waren wegen der Sünde. Und so am Anfang des Kapitels schreibt er in Kapitel 5, Vers 1, nachdem wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir nun Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist der Friede, der in Jesus für uns zur Verfügung steht. Wir sind nicht mehr von Gott getrennt wegen der Sünde, da ist Versöhnung stattgefunden. Hey, unser Gewissen klagt uns nicht mehr an, weil wir vergeben sind. Wir müssen keine Angst mehr haben vor dem Gericht und Zorn Gottes, weil Jesus unser Gericht auf sich genommen hat. Wir müssen uns nicht mehr vor Gott verstecken, weil er unser Feind ist. Im Gegenteil, wir können zu Gott rennen, weil er unser himmlischer Vater ist. Das ist der Friede, der dir zur Verfügung steht im Opfertod Jesu. Der Friede, den wir erfahren können, auch heute. Aber so ist es auch wie bei Gnade. Es ist eben nicht nur eine Erfahrung, die du machst am Anfang von deinem Leben als Christ. Es ist eine Erfahrung, die du durchgehend in deinem Leben als Christ machen darfst. Dieser Friede darf dich tragen durchgehend. Wir schauen uns einfach noch drei kurze Beispiele an, was das angeht. Der erste kommt aus Philipper Kapitel 4, 6 bis 7. Macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt all eure Anliegen im Gebet und mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und der Friede Gottes, der alle menschliche Gedanken weit übersteigt, wird euer Herz und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Ganz ehrlich, es gibt so viele Dinge im Leben, die uns Sorgen machen können. Manchmal haben wir schlaflose Nächte, weil wir nicht wissen, was morgen kommt. Wir können wegen persönlichen Problemen ständig unter Spannung und unter Stress stehen. Wir schauen raus in die Welt und es geht alles kaputt. Israel jetzt, Ukraine und was weiß ich, wie viele afrikanische Länder noch im Krieg stehen. Und man schaut sich um und ganz ehrlich, wenn man da keinen Frieden hat und denkt, was ist denn hier los? Ja, es ist eigentlich normal, Unfrieden zu erleben, wenn man all das sieht. Und was sagt aber Paulus, das, was wir tun sollen? Er sagt, bringt alles im Gebet zu Gott, all diese Probleme mit Danksagung, auch spannend. Also selbst inmitten von Problemen haben wir Grund, dankbar zu sein. Und man kann ja sagen, okay, Paulus versteht es einfach nicht, Probleme zu haben. Naja, das ist der Philipperbrief, okay? Wo ist Paulus gerade, als er diesen Brief schreibt? Im römischen Gefängnis, nicht im deutschen Luxusgefängnis mit regelten Mahlzeiten. Und ich war auch nicht im deutschen Gefängnis, will ich auch nicht rein. Aber ich will nur sagen, es war wahrscheinlich viel luxuriöser als ein römisches Gefängnis. Und Paulus sitzt da in Ketten und es wird der Freudenbrief genannt. Er spricht von der Freude in Christus und von Dankbarkeit und all diese Dinge. Also auch mitten in Problemen dürfen wir dankbar sein. Aber was sagt er? Was wird dann passieren? Wir bringen unsere Probleme zu Gott im Gebet, wir sagen Danke. Was passiert? Sagt Paulus, naja, dann wird Gott logischerweise all eure Probleme wegnehmen. Leider nicht. Leider nicht. Er sagt aber, und der Friede Gottes, der alles menschliche Verstehen oder alle menschlichen Gedanken weit übersteigt, wird euer Herz und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Gott wird mit dir sein, mitten in deinen Problemen. Und er wird dir einen Frieden geben, der das menschliche Verstehen übersteigt. Es hört sich einfach an, wenn man in den Problemen steckt, ist es nicht so einfach zu erfahren. Und trotzdem ist es möglich. Aus der Beziehung mit Christus heraus gibt es einen Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Wenn Leute dein Leben anschauen und merken, hey, wenn ich deine Probleme hätte, also ich wäre nicht so friedlich. Ich würde da durchdrehen. Und trotzdem, in Christus ist dieser Friede für uns verfügbar. Dieser Friede, es soll auch in unseren Beziehungen in der Kirche sichtbar werden. Das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Wir schauen uns noch Epheser 4, Vers 3 an. Da sagt Paulus, bemüht euch im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Natürlich ist es nicht immer einfach, in der Kirche Frieden zu halten. Und es sagt ja auch Paulus hier, bemüht euch. Wenn es einfach wäre, müsste ich mich nicht bemühen. Und trotzdem, es gibt Meinungsverschiedenheiten, es gibt Spannungen. Und trotzdem sagt Paulus, gebt euch Mühe, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Aber diese Friede soll nicht nur in der Kirche sichtbar werden, sondern der letzte Punkt hier ist, Römer 12, 18, soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Das heißt nicht, dass wir allem zustimmen müssen, nicht alles gutheißen müssen, aber wir sollen Menschen sein, die anderen Menschen in Frieden begegnen. Und das ist der Punkt. Paulus sagt auch, es ist nicht immer möglich, soweit es euch möglich ist. Und der Punkt ist ja der, du kannst dich nicht verantworten für das Verhalten von anderen Menschen. Was du verantworten kannst, ist deine Verhaltensweise. Wie gehst du mit anderen Menschen um? Jesus sagt, glückselig sind die Friedensstifter, sie werden Kinder Gottes genannt werden. Und in dieser Welt, wo es so viel Unfrieden und Unruhen gibt, wir dürfen raus sein und aktiv für den Frieden uns einsetzen mit anderen Menschen. Dieser Friede, den wir mit Gott haben, darf sichtbar werden auf allen Ebenen. In unserem persönlichen Leben, in den Beziehungen zu anderen in der Gemeinde, aber auch dort draußen in der Welt. Paulus sagt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dieser Gnade und dieser Friede, sie kommen nur aus der Beziehung mit Gott. Es ist nur mit ihm möglich. Und das ist, was Paulus am Anfang von seinen Briefen über die Gemeinden ausspricht, mit dem Glauben und Erwartung, dass Gott es tun wird. Wir können sicher sein, dass Gott seine Gnade, wenn wir die Beziehung zu ihm pflegen, dass er diese Gnade über unser Leben ausgießt. Wenn du mit Sünde kämpfst, lass dich von der Gnade Gottes helfen zu überwinden. Wenn du gute Werke tun willst für das Reich Gottes, lass dich von der Gnade Gottes befähigen. Wenn du leidest und Not erlebst, lass dich von der Gnade Gottes tragen. Und auch dieser Friede darf da sein. Wenn du Probleme hast und Unruhe in deinem Herzen, lass der Friede Gottes reinkommen. Deine Herzen und Gedanken in Christus Jesus bewahren. Dieser Friede, der alles Verstehen übersteigt. Lass in der Beziehung in der Kirche, wir sind das Volk Gottes. Wir haben Frieden mit Gott. Lass dieser Friede hier sichtbar werden unter uns. Und auch da draußen in der Welt, lass den Frieden Gottes dort rausbringen, wo er am nötigsten ist. Und das ist das, was ich am Ende der Predigt einfach aussprechen möchte über uns. Diesen Segen, diese Begrüßung eigentlich nur. Das, was Paulus über die Gemeinden im Neuen Testament ausgesprochen hat, das möchte ich über uns heute Morgen aussprechen. Und wir dürfen das einfach mit Glauben empfangen, dass Gott seinen Gnaden und seine Friede über uns heute Morgen ausgießen wird. Lass uns das tun. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir diese Botschaft heute Morgen hören dürfen von deinem Wort, von diesen zentralen Sachen des Evangeliums, dass dein Gnade in Jesus Christus sichtbar geworden ist für uns am Kreuz und dass wir dadurch Frieden haben dürfen mit dir. Wir wollen dir danken dafür, dass es nicht nur eine einmalige Erfahrung ist am Anfang unseres Glaubenslebens, sondern dass deine Gnade und dein Frieden jeden Tag neu zur Verfügung stehen für uns, dass wir das erleben dürfen. Und wir bitten dich heute Morgen, dass du es ganz neu ausgießt über uns. Dass jeder Einzelne das erfahren darf in seinem Leben und dass wir Leute sind, die das auch raustragen in dieser Welt. Dass deine Gnade und Friede sichtbar werden für andere Menschen, die das noch nicht erlebt haben. Wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.